redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein mit unwissenschaftlichem Anspruch über interessante Sachen reden, die sie in den Wissenschaftsmeldungen gefunden haben. Mit, und das ist naheliegend, Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Was jetzt auch naheliegend ist.
Ja. Ja. Ich möchte mich wieder von dem unwissenschaftlichen Anspruch distanzieren.
Ach so, stimmt, ja, du zerpflückst mir immer meine soziologischen Sachen, ja, das, ja, du hast recht. Um direkt zu Neuem aus dem Universum zu kommen, ich hab einfach nur, ich weiß gar nicht, warte mal, wie war die Überschrift? Gigantisches X im Herzen der Milchstraße erstmals abgebildet. Hast du das mitgekriegt?
Ich habe die Meldung gesehen, aber ich habe sie nicht gelesen, weil ich mir dachte, dass das vermutlich wieder nur irgendein Kartografierungsdingens ist, wo Leute irgendwie komische Sachen draus machen.
Ach so.
Mit Überschriften. Ich weiß nicht, um was geht's denn genau?
Zwei Astronomen ist erstmals die direkte Abbildung einer gigantischen X-förmigen Struktur rund um das Zentrum der Milchstraße gelungen. Einem Phänomen, nach dem Wissenschaftler bereits seit langem gefahndet haben. Das kreuzförmige Sternenmuster zeigt an, dass hier ein Schatz dass die zentrale Verdickung unserer Heimatgalaxie durch dynamische Wechselwirkungen der Sterne entstanden sein dürfte und nicht durch den Zusammenstoß mit kleineren Galaxien. Damit wäre auch alles gesagt, oder?
Ja, aber ich frage mich noch, wo das X herkommen soll. Ich wüsste es gerade nicht, warum da. Ich meine, dass da dynamisch. Nee, eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, so wie du erzählst. Weil normalerweise.
Ich habe das so vorgelesen.
Wenn du davon ausgehst, unsere Milchstraße ist in erster Näherung eine große Scheibe. Und in dieser großen Scheibe steckt eine Kugel in der Mitte.
Ja.
Was ist so wie früher in meiner Kindheit gab es so ein Ding, so Hüpfbälle. Ja,
das war
so
ein Ball.
Genau. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber die waren cool.
Sombrero-Galaxie.
Ja, hab ich aber voll auf die Fresse gehaut damit. Aber die so ungefähr schaut, ist in erster Näherung eine Galaxie. Das Ding in der Mitte ist der Bulge.
Ja.
Diese Verdickung. Und ich bin jetzt kein Experte für galaktische Astronomie. Also ich weiß jetzt nicht, wie der Status quo der Theorien ist, wie diese Bulges entstehen. Aber wenn man, ich will jetzt mal einfach so von dem, was ich über Himmelsmechanik weiß, wenn man davon ausgeht, dass die durch Interaktion von Sternen entstehen, also Sterne, die sich irgendwie gegenseitig dynamisch stören und so weiter, dann würde ich eigentlich davon ausgehen, dass da dann erst recht eine Scheibe entsteht, weil normalerweise, wenn die Scheiben, die wir haben im Universum, ja, so Ringe um Saturn oder die Planeten um den Stern, die sind alle deswegen scheibenförmig, weil die eben wechselwirken miteinander gravitativ und dadurch, ganz vereinfacht gesagt, Energie verlieren und sich dann alle in einer Scheibe anordnen. Aber es kann durchaus sein, dass es in der Galaxie anders ist, weil eine Galaxie, soweit ich mich noch erinnere, sind Galaxien tendenziell alle, die Umlaufbahnen der Sterne sind alle tendenziell chaotisch. Vielleicht läuft da was anders ab, aber das X, wo das X herkommt, erschließt sich mir da trotzdem nicht.
Tja.
Also vielleicht ist es.
Dann musste mal in den Shownotes lesen. Dann,
nee, weil ich habe das noch irgendwie auf, meine ich hier genau, ich habe die Meldung noch auf, ich habe sie nur nicht in meine Liste übernommen, aber ich kann mal schauen hier. Schauen wir mal hier, ein X-förmige Anordnung von Sternen, Bulge in der Milchstraße, Entwicklung, zentrale Verdickung, dynamische Entwicklung. Nee, da steht tatsächlich in dem Artikel, vermutlich ist es der gleiche, den du hast, weiß ich nicht, aber steht auf jeden Fall nichts.
Standard.
Ja, genau, habe ich auch gerade aufgemacht. Ja. Nee, da steht tatsächlich nichts drin. Müsste noch hier das. Ah, da geht es tatsächlich hier um diese Boxy Orbits. Das ist dieser ganze komische Chaos-Kram. Aber den müssten wir hier N-Body-Simulationen, X-Shape-Bulge und Boxy-Bulge. Das ist.
Ich surfe so lange ein bisschen im Internet auf Seiten, deren Inhalt ich verstehe.
Nee, also verschieben wir es einfach auf nächste Sendung. Dann sprich mich nochmal drauf an und dann
dahin vergessen, aber ich spreche dich dann nochmal drauf an.
Okay, gut, dann machen wir das. Dann schaue ich mir da heute den ganzen Gräbel. Ich habe früher mit ich habe jede Menge mit Chaos-Theorie zu tun gehabt, aber immer nur auf Sonnensystemniveau, nie auf galaktischem Niveau. Mit diesen ganzen Boxy und X-Shape Orbits, die habe ich zwar schon mal gehört, aber ja. Das war vor 20 Jahren.
Okay, was hast du denn Neues aus dem Universum mitgebracht?
Was habe ich denn mitgebracht? Ich habe mich schon lange vermutlich nicht mehr in diesem Podcast über Zwergplaneten aufgeregt. Das könnte ich wieder machen. Denn wie diverse Medien berichtet haben, wurde ein neuer Zwergplanet entdeckt.
Noch einer.
Ja, ist aber Unsinn. Ja. Weil wir wissen ja, und es gibt wie viele Zwergplaneten im Sonnensystem?
Das einen. Pluto.
Nee gibt nee. Mehr.
Es gibt mehr?
Ja.
Drei?
Nein.
Fünf?
Ja.
Fünf. Es gibt fünf Zwergplaneten im Sonnensystem. Ja. Tick, Trick, Track, Asterix und Obelix.
Nee. Ach, warte, jetzt machen wir das seit 54
ja, Folgen.
Da musst du die fünf Zwergplaneten. Kindergartenkinder können ja die fünf Zwergplaneten.
Echt?
Ich war mal in einem Kindergarten, die konnten die.
Aber ja, aber das waren alles Nerds.
Vielleicht, keine Ahnung. Das war in Hamburg. Also, nee, also die sind Ceres im inneren Asteroidengürtel, Pluto im äußeren Asteroidengürtel und ebenfalls im äußeren Asteroidengürtel Eris, Haumea und Makemake.
Haumea und Makemake kann ich mich gar nicht mehr so gut dran erinnern. Aber die anderen habe ich, glaube ich, schon 100 Mal gehört. Darum sind sie mir nicht ganz ungeläufig.
Ja, also wie gesagt, erstmal kurz zu dem Ding, was sie entdeckt haben. Ja, dieses Ding, was sie entdeckt haben, ist ein Ding, ein großer Asteroid, nennt sich 2015 RR245, 700 Kilometer groß, rennt da draußen rum im Asteroidengürtel, im Kuipergürtel, wo jede Menge andere Asteroiden auch rumlaufen. Also ist ein interessantes Objekt. Große Objekte sind immer interessant dort draußen, weil man da viel lernen kann, wie die Planeten sich bewegt haben, die Dinger dort rausgeschmissen haben und so. Also das ist halt irgendwie eine schöne Entdeckung, aber jetzt tendenziell nicht so sensationell. Also die Entdeckung an sich ist jetzt, wenn dann wäre es interessant, was man dann rausfindet, wenn man das näher untersucht hat. Aber dass man das Ding da gefunden hat, ist jetzt noch nicht so eine große Meldung, zumindest nicht so groß, wie sie da gemacht worden ist. Das lag halt wirklich daran, dass das Ding Zwergplanet genannt worden ist. Und das ist halt das große Problem. Also diese Zwergplanet ist eigentlich nichts anderes, habe ich ja schon oft genug gesagt, als ein Synonym für großer Asteroid. Ja. Also du kannst das, was einen Zwergplanet von einem Asteroid unterscheidet, ist die Größe. Ja, also Zwergplanet heißt einfach nur, dass das Objekt rund ist. Ja, und rund wird etwas, wenn es groß genug ist, genug Schwerkraft hat, um das im eigenen Gewicht sich rund zu machen. Mhm. Und es gibt jede Menge Felsbrocken, die rumfliegen. Die kleinen sind nicht rund, die großen sind rund. Und ein Zwergplanet ist daher ein großer Asteroid. Damit es ein Planet ist, müssen noch ein paar andere Eigenschaften erfüllt sein. Aber Zwergplanet, großer Asteroid. Das kann man meinetwegen, von mir aus kann man gerne ein eigenes Wort für große Asteroiden einführen, wenn man unbedingt will. Von mir aus bräuchte man es nicht. Also ich bin noch mit großer Asteroid zufrieden, weil ich generell Asteroiden sowieso viel cooler finde als alles andere. Aber man hat sich halt damals 2006, wie diese ganze Kontroverse war, von wegen Planeten und so weiter. Was ist ein Planet? Ist Pluto ein Planet? Hat man sich halt entschieden, so als Trostpreis quasi, noch diese Klasse der Zwergplaneten einzuführen, damit eben Pluto dann eben auch mehr ist, noch irgendwas ist und nicht einfach nur ein großer Asteroid. Und hat dann Zwergplaneten eingeführt und hat dann eben Pluto, Ceres und Eris damals als Zwergplaneten definiert. Und dann ein Jahr später oder zwei Jahre später kamen noch Haumea und Makemake dazu. Das heißt, wir haben jetzt offiziell, weil das ist halt wirklich, in dem Fall ist es wirklich eine offizielle Klassifikation der Internationalen Astronomischen Union und die auch dann eben dementsprechend zuständig ist, um da offiziell die Dinge zu klassifizieren. Das Problem ist nur, dass seit damals nichts mehr passiert ist. Ja, also wir wissen, das Sonnensystem ist voll mit großen Asteroiden, auch runden Asteroiden. Nur die sind alle nicht Zwergplaneten. Die sind alle einfach, die haben wir nicht entsprechend klassifiziert. Und Mike Brown, der Entdecker von Eris, der Entdecker von Makemake, von Haumea, also der hat irgendwie alle Zwergplaneten, 3 von den 5, die er entdecken konnte, weil Pluto und Ceres sind schon vor halt in 1930 und 1800 entdeckt worden. Da konnte er nicht mitmachen, aber bei allen anderen Zwergplaneten war er dabei bei der Entdeckung. Der ist einer der Experten, was die großen Asteroiden im äußeren Sonnensystem angeht. Also der ist wirklich der Experte auf dem Gebiet. Und der hat auf seiner Homepage schon 2011 einen Artikel geschrieben, wo er sagt, seinen Schätzungen nach kennen wir derzeit in dem Fall 2011, 390 Objekte, die höchstwahrscheinlich Zwergplaneten sind. Ja. Und da hat es dann noch aufgeschlüsselt, also 8 sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Zwergplaneten, irgendwie 31 mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit und so weiter. Aber auf jeden Fall ein paar hundert Objekte, die eigentlich alle Kriterien eines Zwergplaneten erfüllen würden. Ja. Nur werden sie nicht entsprechend klassifiziert. Und er hat das wirklich schön zusammengefasst, die Situation. Ich zitiere mal hier auf Englisch. Der IAU, also die Internationale Astronomische Union, declared this new class of objects and then locked it up in a tower and let it die. Also die IAU hat diese Klasse geschaffen und seitdem sie es geschaffen hat, hat sie völlig komplett ignoriert.
Ja.
Und das ist halt, insofern ist das Wort Zwergplanet eben komplett sinnlos. Wenn wir wissen, es gibt, egal ob es jetzt irgendwie 10, 20, 30 sind oder sonst irgendwas, wir wissen, es gibt auf jeden Fall Dutzende Objekte im Sonnensystem, die genauso berechtigt wären, Zwergplanet zu heißen, wie die 5, die jetzt so heißen. Und eine Klassifikation macht halt absolut keinen Sinn, wenn ich dann da auch nicht alle Objekte reinstecke, die da reingehören, sondern einfach nur halt wahllos 5 rausnehme und sage, ihr seid Zwergplaneten und dann den Rest nicht. Also insofern ist dieses Wort Zwergplanet von Anfang an schon sinnlos, weil es eben nichts anderes besagt als großer Asteroid. Und es ist noch viel sinnloser, weil es halt nichts beschreibt, weil halt irgendwie fünf wahllos herausgegriffene Objekte sind Zwergplaneten, die anderen alle nicht. Mhm. Aber schreibe in der Pressemitteilung rein, großer Asteroid entdeckt, interessiert keine Sau, schreibe rein, Zwergplanet entdeckt und alle schreiben drüber.
Ja, weil und, könnte ja einer drauf wohnen, ne?
Genau.
Wie diese Dyson-Sphäre, die da hinten so rumschwebt. Da habe ich ja neulich schon wieder was im Radio gehört drüber.
Das sind schon wieder, ich weiß nicht. Die haben nichts Neues auf jeden Fall. Die haben irgend so ein Crowdfunding-Ding jetzt mal irgendwann gemacht. Vielleicht war das jetzt mal zu Ende oder so, dass sie das irgendwas beobachten. Hm. Ja. Aber das ist halt, das Thema war auch deswegen in den Medien, weil jetzt vor einem Jahr, so 14. Juli, war der Tag, wo letztes Jahr New Horizons bei Pluto vorbeigeflogen ist. Ah.
Und was ja jedes
Fotos, ah nee, das war wieder was anderes. Ne? Ja, damals von Pluto waren es die ersten Fotos, aber das hat natürlich wieder das Thema wieder aufgerufen. Und das, was mich immer nervt, wenn du irgendwie so amerikanische Podcasts ein Thema anhörst, wenn die Amerikaner sind ja da vollkommen irre, was Pluto angeht. Da darfst du ja kein Wort sagen, dass das kein Planet ist. Die werden vollkommen, werden richtig böse. Alan Stern, der hauptwissenschaftliche, beste Project Investigator, der Chef quasi von New Horizons, der ist ja teilweise richtig schon aggressiv, wenn du sagst, dass Pluto kein Planet ist. Und ich mache mir denke, das ist doch scheißegal. Der wird ja nicht weniger interessant, nur weil er jetzt irgendwie Asteroid, Zwergplanet oder Planet heißt. Das ist ja die wissenschaftlichen Entdeckungen sind ja.
Ja, aber Planet ist halt, das ist so populärwissenschaftlich gesehen, ist das sicherlich angenehmer, wenn das Ding ein Planet ist. Außerdem funktioniert dann dieses, mein Vater erklärt mir jeden Monat unseren neuen Planeten.
Ja, das ist lächerlich. Also das funktioniert auf jeden Fall. Du musst dir einfach nur irgendwie, gib Merksatz-Sonnensystem bei Google ein und du kriegst 1 Million Merksätze raus. Oh. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Bumm, fertig.
Ja, aber was machen wir dann mit dem P?
Ja, das braucht man nicht, was der Planet ist.
Dich mache ich fertig.
Penis.
Genau, Penis. Einfach hinten anhängen.
Genau.
Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel Penis.
Genau, ja, das merken sich die Kinder sicherlich. Super. Das
finden die total gut, genau.
Nee, aber wie gesagt, ich finde es halt einfach wenn man kann es ignorieren, das Problem. Ja, also man kann einfach sagen, wir nennen die Dinge einfach so, wie wir Lust haben. Ja, hat man ja auch irgendwie vor 2006 so gemacht. Aber wenn man eine wissenschaftliche Klassifikation macht, dann soll die auch einen Sinn haben. Ja, und dann macht es halt keinen Sinn, Pluto als Planet zu bezeichnen und Ceres nicht und Eris nicht und die anderen 100 Dinge, die da rumfliegen, nicht. Also dann haben wir halt irgendwie ein Wort Planet, das dann offiziell alles bezeichnet zwischen irgendwelchen Gasdingern, die 10-mal größer als Jupiter sind, bis hin zu irgendwelchen kleinen Felsbrocken, die durch die Gegend fliegen. Ja, dann hat man zwar den amerikanischen Planeten Pluto gerettet, weil es ja der einzige, der von einem Ami entdeckt worden ist, weswegen die sich auch alle so drauf stehen, dass das Planet heißt. Aber das Wort hat halt die Bedeutung verloren. Oder man denkt sich halt was Vernünftiges aus. Das Problem ist, dass halt dass Definition damals auch nicht unbedingt vernünftig ist. Viel vernünftiger wäre es halt, wenn man von diesem Drang wegginge, ein einziges Wort zu finden, das da bezeichnet. Weil irgendwie, wenn ihr sagt, du liest in den Medien irgendwo, ein neuer Planet wurde entdeckt, ja, dann musst du wieder nachfragen, was für ein Planet, wie groß ist der, wo darum, welche Temperatur hat der, woraus besteht der. Wenn ich jetzt in den Medien lese, irgendwie ein neues Säugetier wurde entdeckt, ein neues Insekt wurde entdeckt, ein neuer Fisch wurde entdeckt, dann weiß ich, okay, wenn ein neuer Fisch wurde entdeckt, dann schwimmt er vermutlich im Meer und hat irgendwie Gräten und Flossen. Und wenn es ein Säugetier entdeckt ist, dann weil ich halt irgendwie die Worte was aussagen. Genauso könnte man einfach sagen, okay, dann verwenden wir halt irgendwie, sagen wir nicht Planet, sondern haben wir halt irgendwie Gasplanet und erdähnlicher Planet und habitabler Planet und Supererdeplanet. Dann kannst du ja irgendwie genauso, wie es viele Eigenschaften von Planeten gibt, können wir halt da verschiedene Worte dafür definieren.
Ja, aber genau, das ist ja das Problem der Wissenschaftskommunikation dann wieder, dass man es eigentlich hoch differenzieren muss, aber dann kommt es bei den Leuten nicht mehr an, weil dann liest keiner mehr.
Ja, aber du musst es nicht hoch differenzieren, ist ja jetzt wieder, du musst es ja nicht irgendwie mit irgendwelchen obskuren wissenschaftlichen Fachbegriffen benennen. Es reicht ja wirklich schon. Das Problem ist halt, so wie es das jetzt hast, dann funktioniert es ja auch nicht, weil kein Mensch, der jetzt nicht unbedingt Experte ist, weiß, wie die offizielle Definition von Zwergplanet ausschaut. Ja, bei Zwergplanet denken alle, die da jetzt keine Experten sind, denken halt, ja, es ist ein kleiner Planet. Und insofern denken sie sich, ja, das muss interessanter sein als ein Asteroid, weil halt ein Planet was anderes ist als ein Asteroid. Auf Planeten wohnen Leute, Planeten sind groß und so weiter. Aber da täuscht man halt dann die Leute auch und macht Dinge interessant, die vielleicht nicht interessant sind oder noch viel mehr macht man Dinge uninteressant, die vielleicht viel interessanter sind, ja, weil irgendwie auch Asteroiden sind interessant und vielleicht durchaus mal interessanter als irgendwelche Zwergplaneten. Also ich wag's halt nicht, wenn man quasi einfach nur damit Menschen irgendwie zuhören, die Dinge dramatischer macht, als sie sind. Ja. Also natürlich irgendwie Zuspitzung, ein bisschen Popularisierung und so weiter, das ist vollkommen klar, dass man das machen muss. Das machen wir ja auch, das mache ich auch, aber halt in meinem Fall ist halt, wie gesagt, dieses Wort Zwergplanet, abgesehen davon, dass es halt wissenschaftlich komplett sinnlos ist, weil es nicht so benutzt wird, wie es benutzt werden sollte, ja, erzeugt es halt meiner Meinung nach einfach einen falschen Eindruck von den Objekten, die dadurch beschrieben werden. Ja, weil Zwergplaneten sind große Asteroiden.
Ja.
Und die Leute stellen sich da aber keine großen Asteroiden drunter vor, wenn man Zwergplanet sagt.
Ja, sondern sich kleine Dinger wie die Erde.
Genau, das sind die aber nicht. Ja. Also wenn das ist dieser Zwergplanet, der jetzt da angeblich entdeckt wurde, ist 700 Kilometer groß. Das ist ein großer Asteroid, ja, kein Planet.
Vernachlässigbar. Ja. Vernachlässigbarer Zwergasteroid entdeckt.
Genau, und der vernachlässigt ist er nicht, aber wie gesagt, drum sage ich, es ist halt irgendwie das, drum ärgert mich das Wort Zwergplanet immer so, weil es halt so ein Paradebeispiel ist für Wissenschaftskommunikation, wo halt die halt rein nur auf Äußerlichkeiten quasi aufsetzt. Ja.
Kommen wir zu was Angenehmerem. Was sieht man noch, wenn man nach oben guckt?
Kommt drauf an, wo du bist. Wenn du irgendwie im Keller bist, ist in der Decke.
Also angenommen, du wärst in deiner Heimatstadt. Wie heißt die noch gleich?
Jena?
Nee, die andere.
Krems?
Ja, genau. Was würdest du da sehen, wenn du nach oben guckst?
Jetzt hast du aber bei der Bello geklaut.
Ah, Entschuldigung. Ich wollte dich beglückwünschen, dass die älteste Dachziegel, ja, also kanadische Wissenschaftler haben festgestellt, die älteste Dachziegel liegt auf der Dominikanerkirche in Krems und kommt aus dem Jahre 1350.
Genau, das habe ich auch irgendwie. Habe ich auch extra gespeichert. Ich dachte, wir brauchten irgendwie in dieser Zeit mit irgendwie Putschen und Anschlägen. Wir brauchen nochmal gute Meldungen, gute schöne Meldungen. Genau. Ja, der älteste Dachziegel wurde in Krems entdeckt, meiner Heimatstadt in Österreich. Ja, das ist toll.
Das ist krass. Alleine, dass das Ding 650 Jahre hält.
Ja, ja. Also bevor jetzt wieder irgendwer hier Einspruch erheben will aus der Hörerschaft, natürlich liegen jede Menge anderen Ziegel rum. Hier römischen Ruinen gibt es auch in Österreich, Carnuntum und so weiter, wo halt die Römer hatten auch schon Dächer und da liegen auch immer Ziegel rum. Aber das ist halt tatsächlich der Dachziegel, der halt immer noch ein Dachziegel ist und den Job des Dachziegels erledigt, den er vor 600 Jahren erledigt hat.
Genau, das nenne ich mal Beflissenheit.
Genau. Also die Dominikanerkirche ist nett, da kann man schön, mein Krems hat absurd viele Kirchen, ich weiß gar nicht, wo diese ganzen Kirchen herkriegen, aber das Eck von der Dominikanerkirche, das kann ich nur empfehlen, da kann man auch schön spazieren gehen, das ist direkt in der Altstadt, da kann man mal hinschauen und sich die Dachziegel angucken und was da sonst noch
das ist. Was war denn das früher für eine Region? Also normalerweise ist das ein Zeichen dafür, dass die sehr wohlhabend war.
Wie meinst du jetzt die Region?
Weil du sagtest, dass da so viele Kirchen stehen.
Ja, ich weiß ja nicht, da müsst ihr jetzt, mein Krems gibt schon lange. Krems hat, glaube ich, seine tausendjährige Erwähnung, irgendwie urkundliche Erwähnung 1995 gefeiert. Ja, also die Stadt gibt es schon seit irgendwie, zumindest urkundlich erwähnt, ist sie schon 900 rum. Ich meine, da haben halt früher, das war halt früher so die Römergebiet, obwohl die Römer waren auf der anderen Seite der Donau. In Mautern. Aber auf jeden Fall war es halt, die Wahl über Weinbaugebiet und die Donau war. Ich meine, du hast die Donau gehabt mit dem Fluss durch, dann hast du die Wachau gehabt, dieses enge Flusstal, wo die ganzen Raubritter gehockt sind und ständig die Leute irgendwie abgezockt haben, die da mit dem Boot durchgefahren sind. Und so, also ich kann mir gut vorstellen, dass da dann durchaus halt durch den Weinbau, durch die geografische Lage, dass da halt irgendwelche wohlhabenden Leute rumgesessen sind. Aber jetzt da müsste man echt irgendwie Historiker fragen. Frag doch dein Historiker mal, ob er was weiß.
Was über Krems, wie sich das,
genau,
wie sich das.
Aber ja, wir haben halt wirklich da also wirklich, wenn du da stehst, auf der Dominikanerkirche, das ist so leicht erhöht auf einem Hügel, du stehst aus dem Rücken der Kirche, du schaust direkt vor dir auf das Dach einer Kirche, siehst zwei, ungefähr, weiß ich, 100 Meter von dieser einen Kirche entfernt, noch zwei weitere Kirchen, also das sind wirklich innerhalb von, weiß nicht, 5 Minuten Gehweite, hast irgendwie 4 Kirchen rumstehen dort. Und das ist nur dieses Eck der Stadt, also.
Das ist heftig, ja.
Ja.
Bist du jemals in den Gottesdienst gegangen in Krems?
Ja, natürlich. Also ich war ja irgendwie, ich bin ja so getauft und alles und kommuniert und gefirmt, was man halt bei den Katholiken alles so macht,
wenn
man
da auf dem
Land ist. Genau. Nee, und dann natürlich gab es bei uns so, es war halt so Schulmesse, ja. Jeder am ersten Schultag war Schulmesse. Oder auch ohne, wenn vielleicht hätte es eine Möglichkeit gegeben, sich abzumelden, aber die hat natürlich, da hat keiner gefragt und hat auch keiner kommuniziert, wenn es sowas gegeben hätte. Also war halt bei der Schulmesse. Und da war ich halt auch oft genug, ich weiß nicht, ob ich in der Dominikanerkirche war, aber in der Stadtkirche war ich auf jeden Fall zur Schulmesse. Und Ich überlege gerade, ob ich sonst mal in den diversen Hochzeiten, wo ich überall war, die waren alle in anderen Kirchen. Aber klar war ich in Krems schon in allen möglichen Kirchen drin. Also kann man auch mal reingehen, auch wenn man nicht gläubig ist, kann man trotzdem reingehen und sich die Dinge angucken. Sind ja auch hübsch.
Ich habe noch was aus Österreich mitgebracht.
Ja.
Und zwar Österreichs größten Exportschlager.
Ja, weiß nicht, DJ Ötzi?
Adolf Hitler. Aha. Um auch mal ein bisschen, bisschen was mit Hitler hier in der Sendung zu haben. Damit empfehlen wir uns fürs zweite deutsche Fernsehen. Es gibt einen Typen, der ein Buch über Hitler geschrieben hat.
Was ich, echt? Ich das sehr, gibt sehr, es endlich. Gibt es ein Buch über Hitler? Mann, da warte ich jetzt schon seit Jahrzehnten drauf, dass jemand mal ein Buch über Hitler schreibt. Das ist mir gleich eine Sorge.
Hitler. Und zwar, das finde ich ziemlich, die Überschrift, die hat mich so angefixt. Darum habe ich mir das rausgesucht. Wie Hitler zum Antisemiten wurde. Hitler? Antisemit?
Das ist ja die Sensation der Historiker. Ja,
ich habe das Buch nicht gelesen. Das ist ein Interview mit einem Historiker, der dieses Buch halt geschrieben hat und der sagt, dass er Hitler, also ich zitiere ihn einfach mal, im Gegensatz zu den meisten neueren Arbeiten zum Thema Hitler, verstehe ich Hitler nicht als jemanden, der wie ein Schwamm alles um sich in der nachrevolutionären Welt Münchens aufgesogen hat und dadurch ein typisches und beinahe beliebiges Produkt der Reichswehr Münchens gewesen ist. Ich sehe ihn als jemanden, der sich in einem relativ heterogenen Milieu bewegte und sich wie an einem Buffet recht selektiv die Dinge zusammengesucht hat, die ihm schmeckten und die seine beiden politischen Grundfragen beantworten. Daher sehe ich ihn nicht als nihilistischen Racheengel, sondern als jemanden, der recht rational an eine Gedankenwelt zusammensetzt, die auf irrationalen Prämissen beruht.
Das erklärt jetzt immer noch nicht die Frage aus dem Titel, oder?
Das ist richtig, ja. Dazu muss man das Buch wahrscheinlich auch gelesen haben. Wahrscheinlich ist das der Trick. Die Prämissen Hitlers, die schmecken seine beiden politischen Grundfragen Hitlers, die benennt er und die lauten, das sind zwei Fragen. Zwar hat er verspätet die Kriegsniederlage von 1918 irgendwie verarbeitet. Im Juli 1919 ist das wohl passiert. Und hat als Reaktion darauf zwei Fragen formuliert. Und die eine lautet: Wie konnte es zur Niederlage kommen? Und die andere: Wie muss ein Deutschland aussehen, welches in einer rapide sich wandelnden Welt dauerhaft Bestand haben kann?
Ja, und das hat Hitler sich gefragt?
Das hat Hitler, sagt er jedenfalls, sich gefragt. Und und Rassen haben ihn damals nicht interessiert, sondern einzig und die Juden und bla 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 bla. Ist ganz spannend, also ein kleines Interview und vielleicht liest ja irgendwer aus der Hörerschaft dieses Buch irgendwann mal und mag dann eine kleine Zusammenfassung schreiben in den Kommentaren. Meistens reichen bei solchen Büchern ja auch zusammen. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Die argumentieren und argumentieren und argumentieren. Dabei würde es ja eigentlich erstmal reichen, an den Anfang zu schreiben, was sie eigentlich sagen wollen und das dann danach auszuführen. Aber das ist irgendwie in der gerade in der Geschichtswissenschaft, überhaupt in allen Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften ist es ja immer so ein bisschen, du musst dich halt immer durch ellenlange Argumente wühlen, um am Schluss was gesagt zu kriegen, dass du eigentlich mit deiner Alterserfahrung auch, wo du sagen könntest, okay.
Ja,
also Hitler war Antisemit. Ja, gut, kann ich nachvollziehen. Mal gucken, wie du es verargumentierst.
Aber ja, man muss sich halt quasi sprachlich abgrenzen von allen anderen. Also man muss halt irgendwie seine Thesen zuerst mal irgendwie sprachlich so kompliziert verpacken, dass jeder merkt, aha, das ist jetzt was anderes als das, was ich schon bisher oft genug gelesen habe, um dann, wenn man es ausgepackt hat, festzustellen, nee, doch nicht.
Ja.
Aber wenn man gerade, fällt mir jetzt gerade nicht, hat das zwar auch nichts mit dem Thema zu tun, aber es ist ein Buch, das ich gestern gelesen habe, das mir sehr gut gefallen hat. Das ist von Gideon Bös, weiß nicht, wie man ausspricht. Ja. Der ist irgendwie Journalist irgendwo. Der hat nämlich auch ein Buch über Hitler geschrieben. Aber jetzt kam irgendwie gerade ein neues Buch raus. Und das nennt sich Deutschland, deine Götter.
Aha.
Und das fand ich sehr interessant. Also es ist quasi so ein nettes, kurzes Buch, wo dieser Gideon Bös durch Deutschland reist und sich einfach alle Religionen, noch nicht alle, aber ziemlich viele Religionen anguckt, die da einfach so existieren. Ja, also da geht natürlich die klassischen, also Protestanten, Katholiken, irgendwie Sunniten, Schiiten und so weiter. Aber er geht auch irgendwie zu Hexen, also Wicca und irgendwie Hinduisten und Mormonen und zur Heilsarmee und alle möglichen obskuren Religionen, die es da gibt, Scientology, Zeugen Jehova, Aleviten und Baha'i und es gibt es noch die Johannische Kirche, also wirklich so Minisekten, alles. So, da reist er einfach nach Deutschland und guckt sich alle irgendwie, was ist halt da so an Religionen. Das sind so kurze Kapitel, wo er dann da halt immer zu den Orten hinschaut, wo da entweder die einen Sitz haben oder interessante Sachen sind. Und ich finde es halt deswegen schön, weil es halt einerseits man erfährt, obwohl die Kapitel durchaus erstaunlich kurz sind, erfährt man doch erstaunlich viel über die Religionen, wenn man nicht jetzt eh schon Experte ist. Also zum Beispiel, dass das, was glaube ich durch viele Leute absolut nicht auf dem Schirm haben, halt die Fragmentierung des Islam, ja, dass halt irgendwie nicht jeder Moslem ist Moslem, sondern da gibt's halt irgendwie Schiiten und Sunniten und Aleviten, die eigentlich nicht mal Moslems sind. Im Sinne, und das ist halt da wirklich sehr schön kurz zusammengefasst. Und was ich auch gut fand, ist, dass er das jetzt nicht unbedingt in Form von Kritik oder Bewertung passt. Also er sagt am Anfang, er ist halt irgendwie die jetzt nicht unbedingt religiös, eher so ein bisschen agnostisch eingestellt, aber geht halt einfach hin und redet mit den Leuten und ab und zu merkt man schon, dass er das ein bisschen auch beurteilt, wenn er da irgendwie halt mit Scientology oder bei anderen Sekten hat, dann sagt er, ja, das war jetzt irgendwie die Argumentation, die ist ihm jetzt nicht so eingängig, was die da erzählen und das kann er nicht nachvollziehen, aber er geht halt quasi zu allen hin und es ist halt einfach, du erfährst halt, was die Leute da glauben und warum sie das glauben, ohne dass da jetzt dann ewig lang irgendwie Religionskritik oder sonst irgendwas dahinter folgt. Also, dass gut. Das ist ich habe gestern kurz einen freien Tag gehabt, mit dem Park in die Sonne gesetzt und habe das Buch da mehr oder weniger in einem Rutsch durchgelesen. Also kann ich nur empfehlen, wenn man sich ein bisschen für das Land und für die Menschen, die hier leben und den verschiedenen Religionen interessiert, kann ich nur empfehlen.
Tue ich mir mal auf die Wunschliste. Irgendwann, ja. Irgendwann kommt es dann vielleicht bei mir vorbei. Deutschland, deine Götter.
Genau.
Alles klar. Nicht nur Krems müssen wir gratulieren zur ältesten Dachziegel, sondern auch dem Juni. Der Juni war schon wieder der wärmste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen 1880.
Also der wärmste Juni vermutlich.
Der wärmste Juni und damit der 14. Monat in Folge, der wärmste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1880 gewesen ist.
Tja.
Ja. Finde ich auch, ja. Und es gibt immer noch Leute, die sagen, das ist alles Quatsch, ne?
Ja, AfD. Wahrscheinlich. Ja, fang nicht mit AfD an. Ich habe das festgestellt, ich war jetzt am Wochenende, letztes Wochenende war ich fort und halt wirklich so fort und so auf eine Art und Weise mit Dingen beschäftigt, dass ich halt echt, ich habe keinen Computer mitgehabt, ich habe mein Handy nicht angehabt, ich habe nicht Fernsehen geschaut, ich war halt 2-3 Tage komplett weg und das war doch gerade da, wie das Putsch in der Türkei und alles war. Und ich habe zwar irgendwo dann vorbeigehen an einem Kiosk in der Schlagzeile gelesen, Putsch in der Türkei. Aber ja, ich bin dann Montag zurückgekommen und habe auch in den Nachrichten dann Berichte darüber gesehen. Aber ich habe jetzt überhaupt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe, nur weil ich das jetzt irgendwie nicht live miterlebt habe, was da passiert ist.
Aha. Ja, geht mir genauso. Das hatte ich halt auch. Ich habe wann ging denn das los? Irgendwie Donnerstagabend, Freitagabend, ne? Freitagabend ging das los, glaube ich. Oder? Ja, Freitagabend ging es los in der Türkei. Und habe dann auch gedacht, okay, gucke ich dann morgen mal in die Nachrichten. Und siehste,
ja, und das,
Informationsstand ist genau der gleiche bei mir, genau, wie bei den Leuten, die ganze Nacht vor Twitter gehangen haben und sich darüber beschwert haben, dass im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht irgendwie ein kontinuierlicher Webcam-Livestream läuft, wo die ganze Zeit jemand sagt, dass er eigentlich gar nicht weiß, was los ist.
Ja. Genau, und das ist eher dumm, nachdem ich es jetzt wieder mal so vor Augen geführt habe, dass eigentlich, was man eigentlich weiß, dass halt irgendwie nicht nur live oder sofortige Berichterstattung nicht heißt, dass man auch unbedingt was zu Bericht erstatten hat darüber, probiere ich das jetzt irgendwie auch jetzt auch im Rest der Woche jetzt probiert, das halt ein bisschen den Medienkonsum oder den Nachrichtenkonsum ein bisschen dementsprechend irgendwie anzupassen. Und drum interessiert mich jetzt mit AfD, passiert ja auch ständig was. Und das ist auch wieder so ein Thema, wo halt, wenn irgendwas passiert, dann hast du nämlich gleich wieder 1 Million Twitter-Meldungen und bei Facebook rauscht das durch, der AfD hat ja wieder dieses und jenes gemacht, wo ich auch denke, ach, das leck mich doch am Arsch, interessiert mich nicht. Wenn wirklich was Dramatisches ist, dann lese ich sowieso am nächsten Tag in der Zeitung und da hörst du in der Tagesschau. Genau. Das muss ich nicht irgendwie noch stundenlang irgendwo live bei Facebook und Twitter verfolgen.
Genau, das nächste Ding, was ich da mache, ist, ich lese verstärkt Zeitungen. Also ich habe jetzt irgendwie ein Spiegel-Abo, ich habe ein Die Zeit-Abo und stelle fest, dass die Unaufgeregtheit, mit der die in ihren Wochenpublikationen berichten können, mir sehr, sehr gut tut. Weil die machen dann nämlich tatsächlich noch das, was Journalismus ist, nämlich auch einordnen, was da passiert. Und einordnen kannst du Dinge fast nie, wenn sie gerade geschehen. Also dazu brauchst du irgendwie ein bisschen Abstand dazu.
Ja, ich war ja, wann war denn das? Anfang des Jahres war ich mal in Duisburg, irgendwo Hochschule, Duisburg, Düsseldorf, ich verwechsel die Dinge immer.
Duisburg,
was glaube ich.
Duisburg gibt's, Düsseldorf gibt's auch.
Ja, ne, vermutlich, das hätte ich jetzt nicht bezweifelt, aber nee, das ist irgendwie so Hochschule für Journalismus, irgendwie Lehrgang Wissenschaftsjournalismus, aber egal, war ich da auf jeden Fall eingeladen und habe da halt eben auch einen Vortrag gehalten über halt irgendwie Blogs und Journalismus und den ganzen neuen Social Media Kram und die übliche Geschichte halt. Und da war halt auch die Frage dann am Schluss, wo ich dann mit den Studenten, war dann quasi vorher schon Wissenschaftsjournalismus-Studenten und mit denen haben wir auch diskutiert, wo es auch immer darum ging, irgendwie, wie sich jetzt denn quasi der Wissenschaftsjournalismus angesichts dieser ganzen Social Media Dings positionieren soll. Und ich dachte, ja, was jetzt passiert, ist eigentlich genau das, was nicht passieren soll. Weil natürlich ist irgendwie, wenn du diese ganzen Clickbait-Geschichten, was du da alles hast, das ist halt kein Journalismus, aber trotzdem machen das alle nach. Ja, also sobald irgendeine Meldung kommt, dann macht jede Zeitung macht irgendwie einen Live-Ticker und eine Klickstrecke und eine Bilderstrecke und irgendwie bei Facebook eine Meldung rein und hier eine Meldung rein und bei Twitter und bei Snapchat und bei Pokémon Go wahrscheinlich auch sonst irgendwas. Und am Ende wird halt diese nicht vorhandene Information dann so aufgeblasen und überall verteilt, einfach nur, weil man denkt, man muss da jetzt irgendwie auch dabei sein. Da kann der Journalismus eigentlich nur verlieren dadurch, weil es gibt genug, die anderen, die machen das auch und die haben halt wesentlich noch wesentlich weniger Hemmungen.
Das ist genauso, und, wie wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk anfängt, Dudelfunk zu spielen, denke ich mir auch immer, naja, es gibt halt den Dudelfunk, der kann das besser.
Genau.
Da kann man nur verlieren.
Und dann haben sie halt gefragt, ja, wie soll dann der Journalismus das in Zukunft machen? Ich habe gesagt, ja, am besten wäre es, der Journalismus macht das, was er eigentlich gut kann, nämlich sich Zeit lassen, in Ruhe recherchieren. Ich meine, um jetzt irgendwelche Klickstrecken zu erstellen und Newsfeeds, irgendwelche sinnlose Sachen reinzuschreiben und News-Ticker, da braucht man keine Journalismus-Ausbildung. Das kann jeder machen. Ja, darum steht da auch so viel Scheiße drin, weil es eben jeder macht. Aber die Leute beim Journalismus, wo man wirklich recherchiert, nachschaut, Sachen einordnet, so weiter, das ist halt irgendwie, das ist das, was Journalismus eigentlich ist.
Ja, das ist und schon
wenn die das...
Die Zukunft des Journalismus liegt in seiner Vergangenheit.
Ja, genau so. Ich habe das auch fast so glaube ich, ausgedrückt. Und das ist dann, das wäre dann irgendwie, wo man sich dann nochmal irgendwie quasi nochmal diesen vielen, wo man sagt, ja, der klassische Journalismus wird untergehen und so weiter angesichts der ganzen Online-Geschichte. Und ich denke, nee, macht doch einfach das, was ihr könnt, weil früher oder später werden die Leute draufkommen, dass sie vielleicht doch nochmal an vernünftigen Informationen interessiert sind und nicht nur alles immer ihre Nachrichten nicht nur aus irgendwelchen Facebook-Posts haben wollen. Ja, und wenn ich dann weiß, okay, ich kann mir jetzt eben einmal die Woche die Zeitung kaufen oder einmal die Woche hier dieses Ding runterladen oder was auch immer, dann und da wird dann aber wirklich alles eingeordnet, dann kann ich nachlesen, ob der ganze Quatsch, der da irgendwelche gepostet wird, zum Beispiel dieses komische Donald Trump Foto, was da jetzt irgendwie bei Facebook ständig durchrauscht und so weiter, also diese ganze Zitat,
das kriegst du dann halt gar nicht mit, wenn du dir ein bisschen Zeit lässt,
Genau. Und das ist halt das ich weiß jetzt nicht, ob inwieweit das Problem ist, dass halt der Journalismus ja auch halt irgendwie nur nach Marktmechanismen funktioniert und das ist halt etwas, wo man vermutlich, wenn man das wirklich konsequent macht, vielleicht wo es vielleicht zuerst mal ein bisschen abwärts geht, bevor es wieder aufwärts geht.
Aber irgendwann geht es dann halt auch wieder aufwärts. Davon bin ich tatsächlich auch überzeugt. Ja. Natürlich nicht mit diesen wunderbaren Millionen und Abermillionen Auflagen, die wir in den 80er Jahren gesehen haben oder sowas. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn zunehmend Leute, und ich habe zumindest in meinem Umfeld, also auch in meinem erweiterten Bekanntenkreis, beobachte ich, dass zunehmend Leute begreifen, dass ein unaufgeregter Journalismus eigentlich ein guter Journalismus ist. Und dieses ganze andere Geklicke und Webseiten und tralala, dass das eigentlich mehr oder weniger weg kann. Ja, also das ist für eine schnelle Information mal gut, aber von der hast du halt auch nichts. Weil die meisten Sachen, die passieren, haben ja keine unmittelbare Auswirkung auf mein Leben innerhalb der nächsten, was weiß ich, 7 Tage. Sondern das ist meistens
gut, wenn die Russen jetzt einmarschieren in Brandenburg, dann möchte ich das sofort wissen. Ja,
dann kriege ich das halt auch mit, weil dann gehen die Sirenen an.
Ne? Genau.
Aber die normale Politik ist ein so unglaublich dickes Brett, das so langsam gebohrt wird, dass man muss nicht jeden Tag immer den aktuellsten Stand haben, um ein mündiger Bürger zu sein.
Ja, aber das ist halt dann macht es irgendeiner, dann kommt der Redakteur und sagt, ja halt, die haben das gemacht, jetzt müssen wir auch noch was machen und dann machen die was und dann machen die anderen was und dann machen alle irgendwas und am Ende weiß trotzdem keiner was.
Genau. Ja. So, zurück zur Wissenschaft. Was haben wir denn Feines? Was habe ich denn Feines? Hitler ist Antisemit, das wussten wir schon. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass es eine durchschnittliche oder eine normale, nee, wie nennt man das denn? Ja, doch eine durchschnittliche Länge für Blickkontakt gibt, die wir angenehm finden. Und das sind 3 Sekunden. Wenn man dem anderen länger als 3 Sekunden in die Augen guckt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieserjenige es unangenehm findet. Das ist das eine. Was sie auch noch rausgefunden haben, und das ist wesentlich interessanter, es ist vollkommen egal, ob dir derjenige, dem du in die Augen guckst, oder ja, oder der dir in die Augen guckt, ob der dir sympathisch ist, ob der schön ist, ob der hässlich ist, ne? Also alles, was du dir vorstellen kannst, wo du denken würdest, okay, von der Person lasse ich mir lieber länger in die Augen gucken, ist alles unwesentlich. Das Wichtigste scheint zu sein die Weitung der Pupillen deines Gegenübers.
Okay.
Also ne, Studien gemacht irgendwie, und haben geguckt, wie lang ist denn eigentlich die Blickdauer unter was für Bedingungen, und haben das mit Eye-Trackern gemacht. Und dabei haben sie halt festgestellt, dass die Pupillenweitung ganz interessant ist. Bei den einzigen, wo Geschlecht, Alter, Attraktivität eine Rolle spielt, sind, je älter die Männer sind, desto länger die Blickdauer, wenn ihr Gegenüber eine weibliche Schauspielerin ist.
Die sehen nicht mehr so gut, die alten Leute, die müssen länger hingucken.
Aber auch nur bei weiblichen Schauspielerinnen.
Ja. Nee, aber das Ding ist, Pupillenweitung.
Das heißt, je weiter, größer oder je kleiner? Größer. Je weiter deine Pupille ist, desto angenehmer ist es für dich, von demjenigen länger angeguckt zu werden.
Okay, und welche Drogen muss man nehmen, dass die Pupillen größer werden?
MDMA, oder kleiner? Also Ecstasy-Pillen. Okay. Ja. Dann läufst du, okay, alle lieben dich. So. Und sie sagen halt, das ist wahrscheinlich auch so ein uralt archaisches Ding sie ist, weil verengte Pupillen eben auch Angst und Aggression anzeigen. Geweitete Pupillen zeigen Vertrauen an.
Ja. Okay, interessant.
Ja, und sie schließen darauf, dass es subtile Unterschiede im sogenannten sozialen Gehirn gäbe. Ist aber nur eine Hypothese. Weitere Untersuchungen werden nötig sein. Wir brauchen mehr Forschung.
Ja, das kann gut sein. Was habe ich denn noch? Ach, das. Darf ich kurz ein paar Minuten für eine Durchsage nutzen?
Bitte.
Ja. Es gibt nämlich, so wie in den letzten beiden Jahren, wieder einen Blogschreibwettbewerb. Oh. Zu dem ich ganz dringend aufrufen will, weil, also wie gesagt, ich habe die Motivation, glaube ich, schon im letzten Jahr mal erklärt, aber ich erkläre sie nochmal. Das Ding ist, dass ich halt immer noch mich probiere dafür einzusetzen, zu erklären, dass ein Blog ein ganz eigenes Medium ist, dass jetzt nichts, dass jetzt quasi ein Blog ist keine Online-Zeitung oder sonst irgendwas, ein Blog ist kein Blog ist ein eigenes Medium, ja. Die meisten da kommt auch die Diskussion immer her, ob Blogger Journalisten sind, weil alle glauben, wer was ins Internet schreibt, muss Journalist sein oder nicht. Und die ganzen Wettbewerbe, die es so gibt, sind halt meistens so Schreibwettbewerbe, da geht es halt meistens irgendwie so, wo halt Wissenschaftsjournalisten Wissenschaftsartikel nach wissenschaftsjournalistischen Maßstäben beurteilen und so weiter. Oder, aber das ist halt eben kein Blog-Wettbewerb. Und darum wollte ich mal eben einen eigenen Wettbewerb machen, wirklich für Blogs, ja, wo man halt irgendwie einfach schreibt, das Medium ausnutzt, halt wirklich auch so nutzt, wie es gedacht ist, nicht einfach nur reinschreibt, sondern irgendwie ja, auch die ganzen anderen Krempel, mit denen man halt da nutzen kann, auch nutzt. Und habe mich auch bemüht, dass die Jury eben wirklich, da gibt es auch tatsächlich immer eine echte Jury, die halt auch immer so zusammengesetzt ist, dass halt da so das typische Blog-Publikum repräsentiert wird, also eben nicht nur Journalisten, obwohl da auch einer dabei ist, sondern eben auch Wissenschaftler, Blogger, ganz normale Leute. Ja, also ich habe auch immer 1, 2 ganz normale Leute dabei. Und da kann man eben mitmachen und kann halt einfach Texte schreiben. Und zwar jetzt nicht, es gibt keine Vorgabe, wie die Texte auszusehen haben. Also man muss jetzt nicht irgendwie eine Forschungsarbeit zusammenfassen und sonst was. Ja. Es geht einfach, man soll halt einfach das schreiben, was man gerne schreiben will. Es soll Wissenschaft durchaus eine Rolle spielen, aber es hat sowieso alles mit Wissenschaft zu tun, mehr oder weniger. Also kann man eigentlich fast alles schreiben. Also ich habe da hier in der Ankündigung auch eine lange Liste gemacht mit potenziellen Themen, wo man einfach schreibt, man kann eine Kurzgeschichte schreiben, in der irgendwie ein wissenschaftliches Phänomen auftaucht. Man kann irgendwie schreiben, was einem im Labor passiert ist, was einem während dem Studium passiert ist. Man kann irgendwie eine Diskussion aufgreifen, die anderswo geführt ist. Man kann eine Kolumne schreiben, man kann eine Polemik schreiben, man kann ein Gedicht schreiben, ein Fotoalbum und kommentiertes. Man kann natürlich eine Forschung erklären, eigene oder andere Forschung. Man kann irgendwie im Buch vorstellen, das mit Wissenschaft zu tun hat. Man kann einen Film vorstellen. Man kann irgendwie einen reinen Meinungsartikel schreiben. Man kann einfach was schreiben, was auch immer, wie man will. Und zwar muss auch nicht nur Naturwissenschaft sein, Geschichte, Soziologie, alles, was es also gibt. Und die waren auch wirklich durchaus die, und zumindest die Beiträge, die dann irgendwie unter den Top 10, 20 waren, da waren wirklich sehr, sehr hochwertige Beiträge dabei. Und ich hoffe, dass diesmal wieder zu viel zusammenkommt. Es gibt nämlich auch schöne Sachen zu gewinnen, gibt da wirklich gute Preise. Ich habe dann von diversen Wissenschaftsverlagen, vom Konradin Verlag und vom Spektrum Verlag ein paar Jahresabos abgeschnorrt. Das heißt, man kann irgendwie ein Abo von Spektrum der Wissenschaft gewinnen oder vom Bild der Wissenschaft oder von anderen Wissenschaftsmagazinen. Vom Hansa Verlag habe ich einen ganzen Stapel Bücher bekommen. Also man kann da wirklich auch schöne Sachen gewinnen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn möglichst viele mitmachen. Und wie gesagt, ich würde mich noch mehr freuen, wenn die Leute sich nicht irgendwie Angst einjagen lassen, dass es da halt irgendwie ein Wissenschaftsschreibwettbewerb ist. Einfach schreiben. Ja, man muss kein Wissenschaftler sein, man muss sich nicht auskennen. So wir kennen uns ja auch nicht bei allen Themen aus, über die wir sprechen. Ich
kenne mich bei keinem der Themen aus, über die ich spreche.
Ja, aber trotzdem kann und soll man sich darüber äußern, wenn man das Bedürfnis hat, sich darüber zu äußern. Also einfach irgendwie, wie gesagt, nicht keine Hemmungen haben, sondern einfach mal losschreiben. Ja, und dann einreichen und dann vielleicht was gewinnen. Also das würde mich freuen, wenn da, wie gesagt, je mehr unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Hintergründen unterschiedliche Themen behandeln, desto besser wird das Ganze.
Da könnte man dann zum Beispiel drüber schreiben, dass deutsche Wissenschaftler festgestellt haben, dass es ein Molekül gibt, das dafür verantwortlich ist oder zumindest zu sein scheint, ob wir lieber in Gesellschaft oder lieber alleine sind. Und
ist das Alkohol?
Nein, ein Molekül.
Ja, Alkohol ist auch ein Molekül.
Ja, stimmt. Ja, doch, da hast du recht. Und zwar ist das abhängig davon, wie viel Stress wir empfinden. Also je nachdem, wie viel Stress wir empfinden, schütten wir ein Urokortin 3, heißt es, ein Molekül aus. Und je nachdem, wie hoch der Level von diesem Molekül im Gehirn ist, desto offener sind wir für soziale Beziehungen oder desto eher wollen wir uns in unser Schneckenhaus zurückziehen. Aha. Haben sie in Mäusen festgestellt, was ich auch ganz klasse finde. So Mäuse, die sich durch Maschendraht mit anderen Mäusen dann irgendwie abgeben dürfen. Also Mäuse, die einen hohen Spiegel im Blut hatten, suchen aktiv Kontakt zu anderen Mäusen, also unbekannten anderen Mäusen. Und mit dem niedrigen Spiegel hatten die Mäuse fast nur Sozialkontakte innerhalb ihrer eigenen Gruppe. Und das übertragen sie auf den Menschen, weil es nämlich im Menschen ein ähnliches System gibt. Also sie schätzen, dass das Mausmodell da bei Menschen stimmt. Aber wie auch sonst brauchen wir da mehr Forschung.
Ja,
also das, und es kann natürlich sein, dass wenn dieser Mechanismus kaputt ist, das ist ja dann immer das Interessante eigentlich. Also dass es diesen Mechanismus gibt, ist ja im Zweifelsfall eine Binsenweisheit oder was sehr, sehr naheliegendes. Aber interessant wird es dann halt, wenn man rausfinden kann, ob dieser Mechanismus sauber funktioniert, also ob der in Ordnung ist oder ob der kaputt ist und ob sich daraus dann auch wieder Konsequenzen für das Sozialverhalten einer gesamten Person ergeben, unabhängig von der Situation, in der sie sich gerade befindet.
Lass mich raten, das wird sicherlich irgendwie das Freundschaftsmolekül genannt.
Warte.
So wie das Kuschelhormon.
Das hast du doch irgendwo gelesen, oder? Das ist tatsächlich Freundschaftsmolekül.
Ja, natürlich. Was ist
das? Forscher entdecken Substanz, die das Knüpfen neuer Kontakte steuert. Freundschaftsmolekül. Ja.
Freundschaft,
genau.
Ist rot und hat Habertzichel drauf. Jetzt
brauchen wir noch ein allzeitbereites Molekül.
Genau. Was habe ich noch für Geschichten? Ich hätte noch, das ist langweilig. ja, das war wieder eine Schaltsekunde, aber das haben wir auch schon drüber gesprochen, glaube ich. Hier. Sonnenflecken.
Das sind ja die dafür verantwortlich sind, dass das Klima sich ändert und dafür, dass wir einen Polsprung erleben und in die nächsthöhere Dimension aufsteigen.
Nein.
Nicht.
Nein.
Tja, schade.
Sonnenflecken sind dunkle Bereiche auf der Sonne, die aber eigentlich gar nicht dunkel sind, sondern dunkel erscheinen, weil es rundherum so viel heller ist. Aha. Also Sonnenflecken sind Bereiche der Sonnenoberfläche, die ein bisschen kühler sind. Ja, also die Sonnenoberfläche hat so zwischen 5000, 6000 Grad und die Sonnenflecken sind halt so, keine Ahnung, so 3000 Grad heiß. Mhm. Das sind Regionen, wo halt weniger heißes Material aus dem Inneren der Sonne aufsteigt, wo die Sonne brodelt ja so vor sich hin, so wie ein Kochtopf. Da steigen ständig irgendwie heißes Material, steigt auf, kühlt ab, sinkt wieder runter und geht so hin und her. Und die Sonnenflecken sind Bereiche, wo halt irgendwie weniger warmes Zeug aufsteigt, weil dort die Magnetfelder sehr stark sind und die Magnetfelder das verhindern. Also das ist ein bisschen zurückhaltend, den Aufstieg des Materials.
Ja.
Weil eben doch das Material ist ja auch selbst elektrisch geladen. Das heißt, die Magnetfelder und das hängt alles zusammen. Ist genau genommen ziemlich kompliziert, aber Das ist auf jeden Fall so die Grundlage der Sonnenflecken. Und man kann halt aus der Anzahl der Sonnenflecken, kann man auch die Sonnenaktivität, also die magnetische Aktivität, ausschließen, die nichts mit der Temperatur der Sonne zu tun hat oder mit der Helligkeit. Also nur weil die Sonnenaktivität höher ist, folgt daraus nicht, dass die Sonne jetzt irgendwie heller ist oder heißer ist, sondern es hat wirklich nur, geht rein nur um die Aktivität. Und je aktiver die Sonne ist, desto mehr Flecken gibt's. Das ist dieser elfjährige Zyklus, den man eh schon seit dem 19. Jahrhundert kennt. 2010 war das letzte Minimum. Und jetzt wird es eben langsam wieder mehr. Jetzt sind wir gerade wieder Richtung Maximum unterwegs. Mhm. Und Wissenschaftler aus Göttingen haben da Daten untersucht von SDO, das Solar Dynamics Observatory von der NASA, die schon seit 2010, glaube ich, die Sonne halt wirklich sehr genau fotografiert. Und die haben jetzt vieles gemacht. Also die haben erstmal jede Menge Daten ausgewertet und sich angeguckt, halt wie die Sonnenflecken und die Regionen aussehen. Und wenn du das genau anschaust, du kannst ja sehen, dass das bewegt sich, also alles dynamisch.
Ja, klar.
Das heißt, das, du kannst wirklich schauen, wie das Material kommt quasi von unten nach oben und fließt dann horizontal quasi nach außen. Also so wie halt irgendwie so, keine Ahnung, wie ein Gulli, der übergeht bei Hochwasser. Ja, da kommt halt irgendwie Zeug rauf und raus und fließt dann in alle Richtungen weg,
genau,
das Material. Und die haben halt das erstmal probiert, ganz genau zu vermessen, mit welcher Geschwindigkeit diese Plasmaströme hinfliegen. Das kann man aus Helligkeitsmuster und Druckwellen, und da kannst du irgendwie, du kannst auch irgendwie durch die Schwingungen der Sonne, kannst du dann wieder raus, was innen drin passiert. Also die haben es halt ganz genau untersucht und dann auch noch Computersimulationen gemacht. Und da so ein bisschen korreliert, wie halt die Stärke der Strömung an der Oberfläche mit der Stärke der Strömung von unten nach oben zusammenhängt. Ja, also du kannst aus dem, wenn du dir anschaust, wie das Material in den Sonnenflecken horizontal strömt, kannst du dann daraus berechnen, wie schnell es zuerst vertikal nach oben geströmt ist. Und was auch irgendwie logisch ist, weil halt je schneller das Zeug von unten nach oben kommt, desto schneller wird das Zeug oben zur Seite gedrückt.
Ja.
Einfach gesagt. Und das war irgendwie, bis jetzt war es halt erstmal hat man da wirklich sehr, sehr lange Daten sammeln müssen, weil da 2010 im Minimum war, da hat es gedauert, bis man genug Daten zusammen hatte. Und dann waren halt die Simulationen auch, solche Simulationen sind extrem aufwendig, das sind die ganzen hydrodynamischen Simulationen, wo man eben nicht nur die Strömung alles berücksichtigen muss, sondern auch die ganzen elektrischen und magnetischen Krempel und so.
Da die Magnetfelder einzurechnen, dürfte das
schwierig sein,
oder?
Das ist halt
fluktuieren.
Genau, das war halt bis jetzt waren Simulationen dieser Qualität einfach nicht möglich. Das hat man erst jetzt hingebracht. Und was die halt rausgefunden haben, war, dass dieses Material sich mit ungefähr 150 Metern pro Sekunde nach oben bewegt. Oder halt in 20.000 Kilometer Tiefe ungefähr bewegt sich das Zeug mit 150 Metern pro Sekunde. Mhm. Und das ist deutlich weniger, als die bisherigen Modelle gesagt haben. Die haben 500 Meter pro Sekunde vorhergesagt.
Ja. Was bedeutet das jetzt?
Das weiß man nicht. Man weiß halt einfach nur, die Sonnenflecken steigen viel, viel langsamer nach oben, als man bisher dachte. Warum das so ist, weiß man nicht.
Ja. Tja. Ich guck mal, habe ich hier was, wo man nicht weiß, warum es ist? Also bei den meisten Sachen, mit denen ich komme, weiß man ja nicht, warum es ist. Der freie Wille. Den haben wir ja nicht. Ne? Da gibt es ja dieses Libet-Experiment, das mit dem mit dem Bereitschaftspotenzial des Gehirns oder sich das Bereitschaftspotenzial des Gehirns angeschaut hat.
Das ist so wie Wasser auf dem Mars, oder? Das kommt auch irgendwie alle paar Monate kommt
ja, irgendwie hier. Ja, das ist was Neues. Das finde ich jetzt wieder ganz interessant. Also das Libet-Experiment guckt halt, wie hoch ist das Bereitschaftspotenzial in bestimmten Hirnregionen, bevor du eine Handlung oder bevor du eine Handlung vollziehst oder bevor das Gehirn tatsächlich oder der Körper aktiv wird. Mit anderen Worten, du bekommst von außen einen Reiz, mit der rechten Hand etwas zu greifen. Ich vereinfache jetzt sehr stark. Mit der rechten Hand etwas zu greifen. Währenddessen gucken wir mit einem MRT, das ja auch nicht funktioniert. Währenddessen gucken wir mit einem MRT ins Gehirn oder mit was
da auch haben immer. Übrigens, Entschuldigung, ja. Unterbrechen darf, da haben übrigens die Autoren dieser Studie haben dann noch eine kurze, ich muss mal gucken, du hast ja den Link gehabt zu der Publikation und da gibt es eine Möglichkeit, dass du da noch quasi so nachkommentieren kannst und die Autoren haben dann nochmal einen Kommentar dazu geschrieben und gemeint, dass es jetzt nicht ganz so dramatisch ist, wie es in den Medien immer dargestellt worden ist.
Ja. War ja zu erwarten. Also, du kriegst einen Reiz, der deine rechte Hand aktivieren soll. Währenddessen wird ins Hirn geguckt, was macht das Gehirn? Und siehe da, das Gehirn weiß, dass die rechte Hand zu bedienen ist, bevor dir überhaupt bewusst ist, dass du die rechte Hand bedienen musst. So, das Bereitschaftspotenzial in Kürze. Libet ist jetzt hingegangen, hat Messreihen gemacht und hat diese Messreihen zusammengefasst und aus dem Durchschnitt des Bereitschaftspotenzials oder der Bereitschaftspotenziale abgeleitet, dass der freie Wille gar nicht so frei ist, wie man sich das bisher immer eingebildet hat, nämlich dass das Gehirn längst eine Entscheidung getroffen hat, bevor sie dir als willentliche Entscheidung bewusst ist. So, jetzt sind ein paar Wissenschaftler hingegangen, ich glaube, es waren sogar deutsche Wissenschaftler, die haben das Experiment reproduziert und haben mal nicht alle Ergebnisse zusammengefasst, sondern haben sich die Ergebnisse einzeln angeguckt und dabei ist rausgekommen, dass es sich gar nicht so sehr verhält, also dass dieses Bereitschaftspotenzial gar nicht so wichtig dafür ist, ob du Entscheidungen triffst oder nicht. Zumindest, dass es nicht die Ursache von Entscheidung und Handlung ist, sondern nur ein Begleitphänomen von Entscheidung und Handlung. Allerdings trotzdem einen Einfluss auf unser Tun hat. Aber das Bereitschaftspotenzial scheint nur das Gehirn in die Möglichkeit zu versetzen, diese Handlung durchzuführen, ne? Also das zwingt nicht das Gehirn, eine Handlung oder in Aktion zu treten, sondern es setzt das Gehirn nur in die Möglichkeit, schneller zu agieren. Das jedoch kannst du einfach steuern, indem du es halt lässt, haben sie rausgefunden. Und das war ja auch damals schon so ein philosophisches Gegenargument gegen dieses, der freie Wille existiert nicht. Mag ja sein, dass das Bereitschaftspotenzial das Gehirn zwingt, also zu einer bestimmten Aktion zwingt, aber was wir halt immer noch haben, ist der freie Wille, Nein zu sagen. Der scheint ja immer noch vorhanden zu sein. Und das haben die jetzt bestätigt, die Wissenschaftler.
Ja, da haben wir Glück gehabt.
Ja, ich gucke nur gerade, ob es wirklich deutsche Wissenschaftler waren, wie ich behauptet habe. Im Zweifelsfall waren es deutsche Wissenschaftler. Ja, Uniklinikfunk Freiburg. Deutsche Wissenschaftler haben das festgestellt.
Was habe ich denn noch? Ich habe die chaotische Bewegung von Cometelli.
Chaotisch? Ich dachte, der zieht so seine Bahnen.
Ja, na, alles zieht seine Bahnen, aber trotzdem ist im Sonnensystem sehr viel, sehr chaotisch. Ja, also nur, ist auch wieder so ein Ding, wo man sich immer unter Chaos stellt, sich irgendwie vor, dass halt, der irgendwie wild hin und her wischt durch so ein System, ohne jede Struktur, genau, und so weiter. Ja, genau. Nee, aber so ist ja Chaos.
Erratic,
ja,
also, Alley.
Genau. Nee, Chaos heißt in dem Fall, ich erkläre das im Zusammenhang mit, weil das da auch für die Arbeit relevant ist, mit der Ljapunov-Zeit.
Ah ja, die Ljapunov-Zeit.
Ja, die ist benannt nach dem Herrn Alexander Michailowitsch Ljapunov.
Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ja.
Ja, das ist ein russischer Mathematiker, soweit ich weiß, oder Physiker und schon ein bisschen älter, also schon länger tot. Und der hat dieses Konzept entwickelt. Also stell dir vor, du hast zwei Kometen, Asteroiden oder was auch immer, die quasi unmittelbar direkt nebeneinander sich befinden. Mhm. Ja, also das ist halt wie Zentimeter zwischen den beiden Platz. Und bewegen sich halt auf ihren Umlaufbahnen und sind halt extrem nahe beieinander. Wenn du das jetzt irgendwie lang genug anguckst, die werden halt, weil sie nicht exakt der gleichen Bahn folgen, werden sie sich dann im Laufe der Zeit irgendwie immer ein bisschen weiter voneinander entfernen. Mhm. Und du guckst dir an, wie der Abstand zwischen den beiden wächst. Mhm. Wenn du ein dynamisches System hast, wo alles halt irgendwie schön ordentlich und regulär ist, wo halt irgendwie kein Chaos drin steckt,
dann atmet das so vor sich hin.
Ja, dann wächst der Abstand linear an. Mhm. Dann immer, je länger du wartest, desto größer wird's. Wenn du aber ein chaotisches System hast, dann entfernen die sich exponentiell voneinander. Das heißt, der Abstand wird sehr schnell, sehr groß, sodass du bis sie irgendwann so weit voneinander getrennt sind, dass sie absolut nichts miteinander zu tun haben. Du kannst halt nicht mehr, du wüsstest dann nicht mehr, dass die früher mal wirklich unmittelbar nebeneinander waren. Das System ist also nach sehr, sehr kurzer Zeit komplett durchmischt quasi. Ja.
Ja.
Und die Größe, die Länge dieser Ljapunov-Zeit sagt dir halt, wie chaotisch ein System ist. Und da ist jetzt irgendwie, du kannst es quasi halt immer, du musst es quasi immer Stück für Stück betrachten. Ja, so unser Sonnensystem. Und du nimmst die Sonne und die acht Planeten, dann kriegst du Ljapunov-Zeiten in Größenordnung von
Entschuldigung.
Ja, in der Größenordnung von 5 Milliarden Jahren. Ja, das heißt, das Sonnensystem ist im ganzen Sinne chaotisch. Die Bahnen, die ändern sich eben. Es ist halt wir haben halt das N-Körperproblem für N größer als 2 ist halt nicht dauerhaft stabil. Aber in dem Fall ist es halt doch so stabil, dass halt sich irgendwelche chaotischen Effekte da nur auf Zeitskalen von eben Milliarden Jahren auswirken. Wenn du dir aber andere Himmelskörper anschaust, wenn du das System nimmst, das zum Beispiel aus Sonne und dem Planeten und irgendwie ein paar Asteroiden besteht, dann hast du da oft Japonov-Zeiten, die nur ein paar Jahrhunderte, Jahrtausende betragen. Also die erdnahen Asteroiden, die ganzen Asteroiden, die sich da zwischen den Bahnen von Venus und Mars aufhalten, die haben typische Ljapunov-Zeiten von so 100.000 Jahren, was auch irgendwie logisch ist, weil die kommen halt ständig, mal fliegen sie an der Erde nahe vorbei, mal fliegen sie am Mars nahe vorbei, mal fliegen sie an der Venus nahe vorbei und diese nahen Begegnungen, da kriegen die halt jedes Mal einen Gravitationsstoß, wodurch ihre Bahn komplett geändert wird und diese Stöße sind halt chaotisch. Das heißt, wenn du da irgendwie zwei, die halt ein bisschen nebeneinander langfliegen, dann kriegen beide einen Stoß und der eine fliegt in die Richtung, der andere fliegt in die andere Richtung. Ja. Das heißt, die sind dann extrem schnell wieder weg voneinander. Das heißt, die sind halt nur, da wirken sich die chaotischen Effekte halt schon im Laufe von ein paar hunderttausend Jahren aus, weswegen diese Dinge dann halt nicht lange Zeit stabil sind. Diese Erden an Asteroiden, die fallen halt dann auf irgendeinem Planeten drauf oder fallen in die Sonne rein oder fliegen aus dem System raus. Und bei Halley war das so, da hat man die Ljapunov-Zeit, die man bis jetzt berechnet hat, die war bis jetzt nur so ungefähr ja ein paar Jahrzehnte, also vergleichbar mit seiner Umlaufzeit. Also die Umlaufzeit von Halley um die Sonne liegt bei 76 Jahren. Und wenn du eine Ljapunov-Zeit hast, die annäherungsweise so groß wie die Umlaufzeit ist, dann ist es halt schon wirklich ein sehr, sehr extremes, chaotisches System, weil da halt im Prinzip bei jedem Umlauf sich die Bahn stark ändern kann. Mhm. Weil natürlich auch, wenn der Halley da geht, ist auch in dem Fall logisch, dass es ist, mein Halley kommt bis auf, ich weiß gar nicht, wie nah kommt der rein, ich glaube, der kommt bis zur Venusbahn rein ungefähr und geht raus bis zur, warum weiß ich das nicht auswendig? der kommt fast bis hinter die Venusbahn und bis hinter die Neptunbahn. Also der kommt fast einmal durch. So bis zum Merkur kommt er nicht, aber so zwischen von zwischen Merkur und Venus bis hinter Neptun geht der quer durch in den 76 Jahren. Und natürlich ist da die Chance, dass er irgendwie einen anderen Planeten begegnet und mal irgendwie so einen Gravitationsstoß abbekommt, recht groß. Mhm. Und deswegen hat er auch zumindest diese Ljapunov-Zeit sehr klein. Das heißt eben, wie gesagt, das Ljapunov-Zeit beschreibt quasi das Potenzial an Chaos, was da drin stecken kann. Das heißt nicht, dass der jetzt irgendwie sofort irgendwie wild durch die Gegend fliegen muss, aber wenn chaotische Effekte auftreten, können die sich eben sehr schnell auswirken. Das besagt die im Wesentlichen. Und jetzt haben Wissenschaftler aus Leiden, aus den Niederlanden, untersucht, warum gerade Halley so eine starke, so eine kleine Ljapunov-Zeit, warum da so viel Chaos drin steckt. Und haben das wieder mit schönen Simulationen untersucht. Logischerweise, was vorher schon längst klar war, ist, dass eben diese Resonanzen eine Rolle spielen. Also haben wir auch sicherlich schon mal drüber geredet. Resonanzen treten immer dann auf, wenn sich bei zwei Himmelskörpern irgendwas so bewegt wie irgendwas anderes. Ja, also wenn jetzt quasi die Umlaufzeit von einem von einem Asteroid, wenn ein Asteroid zum Beispiel irgendwie zweimal so schnell um die Sonne geht wie Jupiter, dann sind die in einer 2:1 Resonanz und alle zwei Asteroidenjahre oder jedes Jupiterjahr ist ihre relative Position wieder identisch und der Jupiter kann dann quasi, wenn die sich da nahe sind, jedes Mal wieder einen Stoß geben und das kann sich so aufschaukeln. Mhm. Und Resonanzen gibt es auch in anderen Variationen. Ja, also die Bahnen werden ja größer und kleiner, schwanken hin und her. Und wenn jetzt die Bahn von einem Asteroid mit der gleichen Geschwindigkeit hin und her schwankt wie die Bahn von einem anderen Planeten und so weiter. Also solche Resonanzen, die treten überall auf und die sind eben für das Chaos verantwortlich, weil sich dann eben da Störungen aufschaukeln können. Jetzt haben die sich angeguckt, wie sich die auswirken können, diese Störungen, und haben fest, also haben alle Planeten betrachtet und haben festgestellt, okay, erstmal haben sie mal geschaut, wie nahe die sich überhaupt kommen können unterwegs und haben festgestellt, dass Uranus, Neptun und Saturn kannst ignorieren. Also da, so wie jetzt gerade die Situation ist, geht sich das immer gerade so aus, dass wenn Halley gerade vorbeikommt, der Saturn und Uranus und Neptun irgendwo anders sind. Ja, bei Jupiter schon, Jupiter und Halley kommen sich doch halbwegs nahe, aber wirklich nahe kommt Halley der Erde und der Venus vor allem, ja. Also die Venus ist ein Planet, wo Halley sehr stark nahe kommt und dann hängt natürlich auch von der Masse ab. Ja, die Störungen hängen nicht nur vom Abstand, sondern von der Masse ab und da ist halt dann der Jupiter doch wieder stärker, weil er die größte Masse hat. Aber das war schon mal die erste Überraschung, dass tatsächlich Venus, obwohl eben der quasi ganz am Ende von Halleys Bahn liegt, dass Venus da doch nicht vernachlässigt werden darf bei der Störung. Und dann haben sie sich wirklich angeschaut, wie die Störungen sich dann im Laufe der Zeit auswirken, haben festgestellt, wenn man jetzt lange wartet, ja, also normalerweise hat eben wirklich Jupiter den Hauptanteil der Störungen. Aber es gibt eben auch, Jupiter dominiert das Chaos nicht immer. ja, auf kurzen Zeitskalen, es gibt immer wieder Phasen, wo Jupiter nicht so stark stört, aber dafür Venus stark stört. Ja, und du hast normalerweise so eine Überlagerung der Störungen von Venus und Jupiter, aber eben auch Phasen, wo Venus ein bisschen wesentlich stärker reinhaut quasi ins Chaos, als man bisher gedacht hatte. Und das ist eben wirklich neu, dass es Phasen gibt, wo der Einfluss von Venus größer ist als von Jupiter und dass deswegen das Chaos so stark ist dort.
Aber entsteht nicht, also wenn man dieses Chaos lang genug beobachtet, würde daraus nicht eine neue Harmonie entstehen?
Das klingt jetzt so.
Wolltest du das sagen, um klug zu klingen, oder? Nee, nein, einfach nur, wenn's, also manchmal ist es von Jupiter abhängig, manchmal ist es von Venus abhängig. Lässt sich da nicht vielleicht auch ein Regelmaß drin erkennen, wiederum abhängig von den Bahnen ist?
Man muss halt nur
den Beobachtungszeitraum vergrößern, wäre jetzt so meine erste Idee.
Ja, also generell, wenn du das anschaust, diese Störungen sind alle im Allgemeinen periodisch. Ja,
das also, meine ich
also,
mit harmonisch.
Ja, aber das ist immer so. Also das ist immer, weil sich ja alles bewegt und die Abstände sich dann eben auch periodisch ändern, sind halt die Störungen auch immer dementsprechend periodisch. Also wenn du sowas anschaust, dann kriegst du dann immer irgendwelche welligen Auf- und Abkurven. Aber das ist eben auch nicht immer so. Also manchmal ist es eben dann wirklich eben auch chaotisch. Also das kann man jetzt so per se nicht sagen, dass du da eben eine vorhersagbare Sache kriegst, bis man später nicht chaotisch. Aber ich fand es halt schön, meine, abgesehen davon, dass es eben eine Himmelsmechanikarbeit ist, die recht nett ist und schön gemacht ist, fand ich halt eben auch von der Historie recht schön, weil irgendwie diese Geschichte von Halley's Kometen, das war ja das, was Isaac Newton damals erst dazu gebracht hat, seine ganze Arbeit zu machen. Also da waren eben die Kometen, die damals sichtbar waren. War das Halley's Komet gerade? Ich weiß nicht, auf jeden Fall war zu der Zeit ein ganzer Schwung Kometen deutlich sichtbar im Himmel. Aha. Und dann haben die Leute damals auch diskutiert darüber, wo das herkommt und wie die funktionieren. Und Newton hatte zwar schon irgendwie 1666 irgendwie sich seine Gedanken über Gravitation gemacht, aber das noch lange nicht so ausgearbeitet gehabt, wie es dann später war. Und hat eigentlich zu der Zeit was komplett anderes gemacht. Der war da wieder voll in seiner Alchemie-Sache drin, was eigentlich seine Hauptbeschäftigung war. Also Newton war eigentlich Alchemist und wird wesentlich mehr da gemacht
als in der Physik.
Aber jedenfalls hat er eigentlich was ganz anderes gemacht, bis dann eben Halley bei ihm aufgetaucht ist und gesagt hat, hey, sag mal, wenn da so ein Komet rumfliegt, wie wäre das in Bahn, wenn die Kraft zwischen Sonne so und so wirkt? Und hat gesagt, ja, ganz einfach, habe ich schon mal ausgerechnet. Und hat dann Halley gesagt, ja, dann zeigen wir die Rechnung nochmal. Hat Newton gesagt, ja, die hat er jetzt gerade nicht da und gibt dem ein andermal. Und dann hat er irgendwie, weil er es dann anscheinend nicht gefunden hat oder sowas, hat er halt angefangen, das Ganze nochmal neu aufzuschreiben und daraus ist dann eben diese berühmte Principia entstanden. Also das ist ein berühmtes Werk, wo er halt dann quasi die große Ära der klassischen Mechanik eingeleitet hat. Ja, also dieses Idealbild des Universums als Uhrwerk, wo alles vorhersagbar ist und so weiter, das ist quasi durch Komet Halley ausgelöst worden, der uns jetzt dann heute zeigt, wie chaotisch der ganze Krempel eigentlich wirklich ist.
Ich finde keine Überleitung. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass amerikanische Polizisten, zumindest diejenigen in Oakland, mit Schwarzen anders umgehen als mit Weißen.
Echt jetzt? Das ist fast so dramatisch wie das Buch über Hitler.
Eine Enthüllung nach der nächsten heute. Bisher ist es ja so, also wir haben natürlich, ne, also die Gefängnisse in den USA sind voller Schwarzer. Das würde eigentlich bedeuten, dass Schwarze viel verbrecherischer sind als Weiße, was sie aber dann gar nicht wirklich sind. Und also es gibt ja sehr viel dieser rassistisch vorurteilsbeladenen Mutmaßungen und teilweise gibt es ja auch Arbeiten drüber, dass es tatsächlich so ein Racial Profiling und all sowas gibt. Was die aber gemacht haben, ist, die haben sich einfach mal angeguckt, wie gehen Polizisten denn eigentlich mit unterschiedlichen Hautfarben um und haben über zwei Jahre fast 30.000 Kontakte zwischen Polizisten und Fußgängern und Autofahrern ausgewertet, weil die Polizisten nämlich Bodycams tragen, also sie haben Kameras dabei, die aufzeichnen, was da passiert. Was sie dabei gefunden haben, ist, dass es tatsächlich rassendiskriminatorische Unterschiede gibt oder Rassendiskrimination gibt, erstmal nur im Sinne von, es werden Unterschiede in der Behandlung gemacht. Wenn sie nämlich mit Schwarzen sprechen, also mit Mitgliedern der afroamerikanischen Gemeinschaft, wie es da so schön steht, benutzen sie eher, wie nennt man das denn, so umgangssprachliche Ausdrucksformen. Mhm. Zum Beispiel sagen sie eher Hey als Hello und Man statt Sir. Und informale Ausdrücke like gonna, got to und ain't anstelle eines elaborierteren Sprachcodes. Wenn sie mit Weißen umgehen, Dann, ich extrahiere das gerade sozusagen aus einem englischen Text, den ich vielleicht vorher hätte übersetzen sollen. Wenn sie mit Weißen umgehen, dann stürzen ist auch Quatsch. Also wenn sie mit Weißen umgehen, dann hast du viel mehr prozedurale Elemente in der Kommunikation. Hinweise darauf, was jetzt zu tun ist, und das ist ein bisschen freundlicher und ihnen wird auch mitgeteilt, was jetzt ihre Rechte sind und sowas alles. Fand ich auch ganz cool. Also es ist jetzt nichts, was mich wundert, ne? Also weil das haben wir in Deutschland halt auch. Also ich weiß nicht, wie ich in Frankfurt, was eigentlich sehr lustig war, mit einem Freund von mir, der ist Kriminalpolizist, und einem Freund von uns, der ist Türke, in der Stadt unterwegs waren und zwei Polizisten halt einfach nur unseren türkischen Begleiter einfach mal kontrolliert haben. So, und auf die Frage, warum er denn nur den kontrollieren würde, wurde dann der Polizist pampig, und dann wurde mein Freund, der Kriminalpolizist, weil er ein Kollege war, auch pampig, und hat gesagt, im Gegensatz zu dir hat er wenigstens Abitur. Was ich ziemlich cool fand.
Hat er das gesagt, bevor er sich als Kriminalpolizist zur Kette gegeben hat? Das ist schade.
Ja, fand ich ganz lustig. Ja.
Ich merke das auch immer, wie feiere ich das seit über 10 Jahren regelmäßig mit dem Zug zwischen Deutschland und Österreich hin und her. Und da wird ja auch, also wenn jetzt mittlerweile wird öfter mal irgendwie die Leute kontrolliert. Früher waren es nicht ganz so oft, aber es ist immer wieder mal jemand, irgendwelche Leute, Polizisten, Zollleute durchgegangen und haben halt irgendwie mal so stichprobenartig quasi die Leute Reisepässe irgendwie vorzeigen lassen.
Ja.
Und ich glaube, ich habe ein einziges Mal wollte jemand meinen Reisepass sehen, aber es war immer so, also wenn irgendwie jemand mit einer dunkleren Hauptfarbe in dem gleichen Waggon gesessen ist, der ist immer ganz zufällig in der Stichprobe gelandet und musste irgendwie seinen Ausweis herzeigen.
Ja, klar. Ich habe auch von einer Ex-Freundin von mir, die hatte auch ein Kind mit einem Schwarzen, der war auch noch in der Pubertät, die war halt gefühlt jeden dritten Tag hat die irgendwie Kontakt mit der Polizei gehabt. Weil egal was passiert ist, wenn ihr Sohn irgendwo da in der Nähe war, der war sofort verdächtig. Also das ist eindeutig, dass es das gibt. Das ist ja. Und ich glaube auch, das kriegt man nicht raus. Das ist ja meine alte These. Wir alle sind Rassisten. Der Unterschied zwischen den einen und den anderen ist nur, ob du dich von deinem Rassismus leiten lässt oder nicht leiten lässt. Und ich glaube, wenn du, gibt's ja auch diesen Spruch, wenn man nur einen Hammer hat, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Wenn du
da habe ich übrigens, ist mir gerade eingefallen, da das passt jetzt mit dem Thema überhaupt nichts zu tun. Ich habe da bei der ganzen Brexit-Sache vor 2 Wochen oder wie, ist auch schon 4 Wochen schon wieder her. Aber da waren wir am 2 Tage danach hat irgendein britischer, ich weiß nicht mehr, wer das war, hat einen wunderbaren Artikel geschrieben über diese ganze Geschichte, so ein bisschen humorvoll. Und da war ihm auch ein toller Satz drin, irgendwie, wenn alles, if all you have is a hammer, everything looks like David Cameron's face.
Ja, genau. ja. Sehr schön.
Aber du hast schon recht, was du sagst, dass irgendwie uns allen drin steckt, das glaube ich auch, aber ich mein, das ist ja.
Die Frage ist,
trotzdem kann man sagen, irgendwie, wenn ich jetzt wie Berliner Polizei bin, sage ich, Leute, Kollegen, nur weil jemand schwarz ist, ihr müsst nicht alle Schwarzen kontrollieren.
Das ist richtig, aber die Frage ist ja, wie funktioniert dein persönlicher, also deine Alltagserfahrung? Ich kenne jetzt leider zu wenig Polizisten, aber ich kenne einige Notärzte und Rettungssanitäter, und die haben bisher auch alle gesagt, du wirst halt zu irgendwelchen Unfällen oder irgendwelchen Notrufen rückst du aus, und immer dann, wenn du, also ich hatte mal einen, der hat ganz klipp und klar gesagt, er sagte, niemand behandelt seine Frauen zum Beispiel schlechter als diese arabische Einwanderer-Community. Also die sind brutaler, die sind also einfach gewalttätiger und sonst was. Die schwersten Verletzungen finden sie da. Und er sagt halt selber auch, aufgrund einfach nur dieser Alltagserfahrung, die natürlich gar nicht übertragbar auf die gesamte Stadtbevölkerung ist, aber nur aufgrund dieser Alltagserfahrung würde er zunehmend rassistischer, je länger er in diesem Job unterwegs ist, und müsse daran aktiv arbeiten, das nicht zu sein, sich davon nicht leiten zu lassen. Und das ist es halt, denke ich, was den Unterschied zwischen den einen und den anderen Menschen ausmacht. Ja. Denn gegen eine Einstellung, die man hat, egal woher sie kommt, anzuarbeiten, ist natürlich wesentlich anstrengender und damit unökonomischer für das Gehirn, als sich einfach treiben zu lassen von einer, wie auch immer, großen Masse von Leuten oder Menge von Leuten, die diese Einstellung halt teilen. Und das Gehirn ist halt ein Ökonomieapparat. Dagegen muss man halt aktiv ankämpfen. Naja. Aber schön, da habe ich noch eine schöne Meldung. Und zwar haben wieder die Wissenschaftler vergessen. Im Zweifelsfall waren es belgische Wissenschaftler, sag ich mal. Belgische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Sozialverhalten hängt mit dem Immunsystem zusammen. Das ist auch wieder ein Mausmodell, wo sie das gefunden haben. Nein, es waren amerikanische Wissenschaftler.
Wer ein schlechtes Immunsystem hat, ist dauernd krank, trifft weniger Leute. Ja, das ist ganz logisch, brauchst du nicht mehr erzählen.
Genau.
Ist das wirklich so?
Ja, aber die Kausalität ist ein bisschen eine andere. Also es gibt im Immunsystem... Ja,
weiß ich, ernst gemeint von mir, aber erzähl weiter.
Es ist tatsächlich so. Es gibt im Immunsystem ein Dingsi, wie heißt denn das? Ein Molekül, genau. Das sogenannte Gamma-Interferon. Und
das Antifreundschaftsmolekül.
Antifreundschaftsmolekül, das Hassmolekül. Hitler hatte zu wenig Gamma-Interferon. Jetzt wissen wir es. Also Mausmodell haben Mäuse, das Schöne ist ja, man kann Mäuse ja so wunderbar herstellen, haben Mäuse mit normalen Spiegel dieses Moleküls und Mäuse, in denen dieses Molekül gefehlt hat oder zu wenig vorhanden war, und haben halt festgestellt, dass je weniger Gamma-Interferon in der Maus war, desto aggressiver und abweisender war diese Maus. Sie sagen halt, dass dieses unsoziale Verhalten unmittelbar tatsächlich an Krankheitserreger gekoppelt ist, weil dieses Gamma-Interferon macht dein Immunsystem gut, also ist dann arbeitet es sehr gut. Das heißt, du kannst engeren und häufigeren Kontakt mit anderen Lebewesen eingehen, wo du dann ja wiederum Krankheitserreger übertragen bekommst. Mit jedem Kontakt kriegst du Erreger übertragen. Wenn du also ein Immunsystem hast, das nicht so gut funktioniert, wird irgendetwas in deinem Gehirn aktiviert. Das konnten sie auch nachweisen im Mausmodell. Sie konnten es in den Mäusegehirnen sehen. Wird ein Bereich aktiviert, der aggressiv macht. Fand ich, ne? So ja. Wie du gesagt hast. Nur ist die Kausalität ein bisschen eine andere.
Okay.
Aber ja, du wehrst dich also praktisch intuitiv gegen Krankheitserreger, gegen die dein Immunsystem nichts anrichten kann.
Ich bin also kein Arschloch, ich bin einfach nur gesundheitsbewusst.
Genau.
Sehr gut.
Ja, das hat die Wissenschaft festgestellt.
Wunderbar. Ja, dann machen wir vielleicht irgendwie Schluss mit, oder weiß nicht, ob du
noch
was hast.
Oh, aber ich hab noch eins, ja. Zwei, drei, vier, so, fünf schicke Meldungen habe ich noch. Die kann ich nachher im Schnelldurchlauf raushauen.
So viel habe ich gar nicht, ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit, aber.
Ja, dann mach ich gleich einen Schnelldurchlauf, oder du legst einfach auf und ich monologisiere so weiter vor mich hin.
Genau, ja, weil ich ein Arschloch bin und gesundheitsbewusst. Nee, ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass morgen beziehungsweise vor ein paar Tagen, je nachdem wann das gesendet und gehört wird, ein Feiertag stattfindet, nämlich am 22. Juli.
Ist wieder was mit Pi?
Ja, genau. Der Pi-Approximationstag.
Freunde der Stadt Pi.
Der Stadt Pi. Der Zahl Pi. Gibt es eine Stadt Pi auch?
Keine Ahnung, gibt es eine Stadt, die Pi heißt bestimmt, ne?
Das Auto kennt sich im PI, ist Pinneberg.
Aber ja, aber darüber reden wir ja nicht. Dass die Pinneberger sind die Bergheimer Hamburgs.
So ungefähr, ja. Das sagen die Hamburger auch. Also
ja, genau.
Nee, aber es ist der, was ist das, Stadt, die Pi irgendwo, in China wahrscheinlich oder sowas. Genau. Aber auf jeden Fall ist die Freunde der Zahl Pi und alle anderen mathematikbewussten Menschen feiern morgen oder am 22.07. eben den Pi-Approximationstag.
Ja.
Weil nämlich der Bruch 22 geteilt durch 7 eine sehr gute Annäherung an die Zahl Pi ist. Also gut, kommt drauf an, wie man es nimmt, aber also 22 geteilt durch 7 ergibt 3,142857.
Was jetzt ich dachte, du machst jetzt weiter, dann hätte ich Schnarchgeräusche gemacht.
Nee, das nicht. Das ist, ja, wenn, nee.
Also der Kreis Pi ist ein Kreis der Unterprovinzstadt Chengdu in Sichuan. Immerhin ein Kreis, ne?
Na, siehst du, was denn sonst? Wer blöd bei dich? Gut zu wissen. Nee, aber also das ist halt, wie kann man morgen feiern? Und wenn man das feiert, dann kann man sich nicht nur Gedanken über Pi machen, sondern gerne auch mal über die schönen mathematische Phänomen der Kettenbrüche und der irrationalen Zahlen und darüber nachdenken, warum die Zahl Phi, die Zahl des goldenen Schnitts, die irrationalste Zahl aller Zahlen ist.
Kann man da was gewinnen?
Erkenntnis.
Ah, immerhin.
Ja. Ihr könnt auch den Artikel lesen, den ich mal drüber geschrieben habe, den kann man verlinken. Aber es ist wirklich schön, du kannst irgendwie, da geht es um Zahnräder, um Planetenmodelle und darum, warum es sich in der Natur lohnt, möglichst schlecht approximierbar und irrational zu sein. Und warum deswegen der goldene Schnitt, der in der Natur überall auftaucht, eben die am schlechtesten approximierbare und irrationalste Zahl aller Zahlen ist.
Kommen wir zu den Kurzmeldungen. Japanische Wissenschaftler haben festgestellt, es gibt ein Material, das unter Luftfeuchtigkeitsänderung seine Form verändert, und zwar relativ schnell. Das ist ein Kunststoff, auf den sie zufällig gestoßen sind. Dem reichen wenige Millionstel Milliliter Wasser um seine Form zu verändern. Und zwar macht er das auch reproduzierbar hunderte und tausende von Male. Und sie planen jetzt daraus kleine Aktuatoren, also kleine Stellmotoren oder Antriebe für was weiß ich, Kleinstkram zu produzieren. Also wenn sich die Luftfeuchtigkeit ändert, dann passiert halt was. Und wenn du dann die auch noch irgendwie mit Lasern beschießt, kannst du sie sogar noch steuern. Also kannst du dann auch noch eine Richtung vorgeben. Also Kriechkunststoff sozusagen. Nächste Meldung. Italienische Wissenschaftler, wer auch sonst, haben festgestellt, Nudeln machen nicht dick.
Ja, was?
Das ist doch cool, oder? Sie haben
Chianti nicht besoffen.
Sie haben wirklich große Datenmengen ausgewertet und ich weiß auch nicht, ist sowas Ähnliches auch wie diese wir haben ja auch sowas sozioökonomisches Panel, nationale Kohorte und sowas, haben also Gesundheitszustand von über 20.000 Probanden aus Italien sich angeguckt und konnten keinen Zusammenhang feststellen zwischen Pastakonsum und Übergewicht.
Ja, was jetzt
haben aber auch gleichzeitig gesagt, das heißt jetzt nicht, dass ihr nur noch alle ständig Pasta fressen dürft, weil das ist dann auch wieder nicht gesund.
Ja, na, das ist klar, alles es gibt, wenn man es jetzt genau nimmt, gibt es zwischen keinem Lebensmittel und irgendwie Übergewicht einen Zusammenhang. Der Zusammenhang ist halt irgendwie der Menge.
Der Zusammenhang ist eine Menge. Aber was halt viele machen, ist, sie streichen Nudeln komplett von ihrem Speiseplan, weil sie sagen, nein, das ist ganz, ganz böse, macht ganz, ganz dick. Ist nicht so. Fand ich ganz schön. Noch einen. Jetzt weiß ich wieder nicht, was wir wissen, aber doch hier. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass das Übergewicht zusammenhängt mit der Menge an Schlaf, die Kinder im Vorschulalter bekommen haben. Und da haben sie eine wirklich heftig, also haben knapp 1000 Kinder haben sie sich angeguckt und festgestellt, warte mal, Schlafenszeit 20 Uhr, zwischen 20 und 21 und nach 21 Uhr haben sie sich angeguckt und dann haben sich die Kinder mit 15 Jahren nochmal angesehen. Jetzt kommt das Ergebnis und das ist echt beeindruckend. Wo ist es denn? 10% der Kinder, die um 20 Uhr ins Bett geschickt wurden, waren übergewichtig, stark übergewichtig, muss man sagen, im Teenageralter. 16% derer, die erst um 21 Uhr ins Bett geschickt wurden und 23% derer, 16% derer zwischen 20 und 21 Uhr und 23% derer, die nach 21 Uhr ins Bett geschickt worden sind. Das finde ich schon echt enorm.
Ja, das ist...
Wobei auch da dann natürlich mal wieder so soziale Faktoren angeguckt werden müssen. Was sind es für Eltern, die ihre Kinder erst um 21 Uhr ins Bett schicken? Sind das vielleicht Eltern, die aus einer sozialen Schicht kommen, in der Übergewicht bevorzugt ist, weil sie sich hauptsächlich von Junkfood und so weiter und so fort? Ganz klar. Okay, noch einen. zu viel von A macht B. Irische Wissenschaftler haben festgestellt, Langeweile macht extremistisch. Die haben sich angeguckt, wie ist denn eigentlich so der Tagesablauf von Leuten mit extremistischen Einstellungen und der Tagesablauf von Leuten mit nicht extremistischen Einstellungen und haben herausgefunden, dass Menschen, die einen langweiligen Tag haben, dazu neigen, ihrem Leben mehr Sinn einzuhauchen als Leute, die den actionreichen Tag haben und das dann zu begünstigen scheint, dass man extreme politische Ansichten entwickelt.
Interessant.
Was ich finde aber auch wiederum sehr naheliegend ist, weil auch da, das ist auch wieder, was ich eben mit dem Rassismus sagte, aktiv dagegen anzukämpfen, den einfachsten Weg zu gehen. Also Occam's Razor im Gehirn auszuschalten sozusagen, ist halt Arbeit. Und Arbeit kostet Energie und Energie will das Gehirn sparen, um jeden Preis.
Ist jetzt die Frage, ob man irgendwie was nutzen kann, jetzt um was gegen Extremismus zu tun. Also ob man dann irgendwie, wahrscheinlich nicht, weil dann irgendwie mehr Unterhaltungssendung im Fernsehen bringst, damit irgendwie die...
Nee, ständig bei denen die Tür eintreten, Razzia machen, so Spannung, Action, yeah! Damit einfach was los ist im Leben.
Ja, oder ein bisschen in allen gratis irgendwie Accounts für Pokémon Go schenkt man,
das ist irgendwas. Hast du ein schöner Tweet, ging dann mit Pokémon Go rum. Erste Task ist erfüllt, alle Leute spielen Pokémon Go. Dann antwortet einer, okay, und jetzt sag ihnen, dass das letzte Pokémon nur noch auf dem Mars zu finden ist. Alles klar, Mr. Musk. Das fand ich, naja. Letzte Meldung. Amerikanische Wissenschaftler haben was sehr Schönes festgestellt. Und zwar sagt man ja so landläufig, Musik sei eine universale Sprache.
Ja.
Ist nicht so.
Dachte ich mir auch.
Das fand ich, hätte ich nicht gedacht. Also sie sind halt zu irgendwelchen Indigenen da hinten irgendwo im dritten Busch Rechtsbewohner gegangen irgendwo, haben denen Musik vorgespielt, also im bolivarianischen Regenwald waren sie, haben da dem Zimane-Volk Akkorde und Gesangsharmonien westlicher Musik vorgespielt. Die fanden Dissonanzen genauso gut wie Konsonanzen. Egal. Stadtbewohner gleichzeitig, die haben, also Leute, die schon Erfahrung mit westlicher Musik hatten, die fanden Dissonanzen nicht mehr so schön. Und die Amerikaner, die sie dann auch noch mit in die Testgruppe genommen haben, fanden Dissonanzen noch weniger schön. Gleichzeitig haben sie aber herausgefunden, dass es wirklich eine universale Sprache gibt. Und das sind Laute, die Emotionen ausdrücken. Also Lachen, Seufzen und sowas. Und selbst wenn diese Laute synthetisch erzeugt werden, unterscheiden sich die Bewertungen der Testgruppen nicht voneinander.
Cool, oder? Ja, ich bin nur ein bisschen immer skeptisch, wenn ich sage, universale Sprache. Ich meine, ich kann jetzt irgendwie keine diplomatischen Verhandlungen mit Lachen und Seufzen führen.
Naja, aber du kannst schon mal zumindest, wenn dir einer irgendwie was hinhält, was du in irgendeiner Form benutzen sollst, wie auch immer du es benutzen sollst, du weißt es vielleicht gar nicht, ist es Essen, ist es ein Werkzeug, kannst du immerhin sowas sagen wie, mäh. Dann weiß jeder, dass du es nicht haben möchtest.
Okay. Werde ich ausprobieren beim nächsten Mal, aber.
Gut, und bis zum nächsten Mal bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Tschüss, Florian.
Tschüss, Holger.
Wer redet, ist nicht tot.